herzlich willkommen beim Demotive Podcast Special zur Fotoszene United. Ein Gespräch mit der Kuratorin Ela Katschell im Museum Ludwig zu der Ausstellung Vor Ort – Fotogeschichten zur Migration. Es geht um, natürlich, Migration, Verortung durch Fotografie, private Geschichten und öffentliche Fotos. Aber auch um Miethaie, lange Haare, Häuserkampf und auch Streiks. Viel Spaß dabei!
Ich sag mal, hallo Ela. Ich sitze hier mit Ela Katschell im Museum Ludwig zu der Ausstellung Vor Ort, Fotografiegeschichte zur Migration. Und das Ausstellungsprojekt ist eine Kooperation mit dem DOMIT, dem Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. Die Privatfotografien kommen zum großen Teil aus diesem Archiv und zusammen mit Manuel Gogos und Aurora Rodono hat Ela Katschell auch noch ein Interviewprojekt konzipiert und auch ausgeführt. Die Anekdoten bzw. Ausschnitte aus den Interviews zu den Fotos kann man ebenfalls in der Ausstellung an verschiedenen Audiostationen oder auf Bildschirmen hören und sehen. Man kann sie aber auch lesen, denn viele dieser Ausschnitte und Anekdoten sind auf Fototafeln oder an der Wand zu sehen. Interessant ist hierbei, dass nämlich viele der Anekdoten erst wieder durch das Betrachten der eigenen Fotos getriggert wurden. Also bei den Protagonisten, die haben diese Fotos dann gesehen wieder und haben dann erst angefangen, darüber zu erzählen. Wir unterhalten uns jetzt mal darüber, worum es in dieser Ausstellung geht, weil, das kann man vorab schon sagen, diese Ausstellung ist so umfangreich, dass es kaum möglich ist, innerhalb einer Podcast-Folge zu erklären, was man dort alles sieht, sondern wir können nur erzählen, weswegen man hier hinkommen sollte. Und du, Ela, kannst dich jetzt einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du hier machst. Und dann steigen wir ein, was man in dieser Ausstellung findet. Hallo, Ela.
Hallo, Alex. Ich freue mich, dass du hier bist heute. Ich bin Ela Katschell, ich bin Architektin, Architekturhistorikerin und gerade Gastkuratorin im Museum Ludwig. Ich habe diese Ausstellung Vor Ort, Fotogeschichten zur Migration mit Barbara Engelbach gemeinsam kuratiert. Sie ist Museumskuratorin. Und ja, also es gibt verschiedene Schichten. Also das ist eine ganz vielschichtige Ausstellung, kann ich gleich sagen. Und es geht um die Geschichten der Privatpersonen, die anlässlich der Arbeitsmigration nach Deutschland gekommen sind, also ab 1955. Aus Italien, aus Griechenland, Spanien, Türkei und die private Fotografien der Arbeitsmigranten, Migrantinnen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Also wir machen einen Unterschied zwischen Privatfotografien und öffentlichen Fotografien. Künstlerische Fotografien und auch sozialdokumentarische Fotografien zeigen wir unter öffentlichen Fotografien.
Okay, also eigentlich gibt es nur zwei Pole. Also einmal das Private und das Öffentliche, was von außen fotografiert wurde. Das heißt, die Migranten und Migrantinnen haben selber fotografiert und dann gibt es ja Außenstehende, die dazu kamen aus unterschiedlichen Gründen, ob das jetzt von Werkseite war oder aus Interesse oder über Vereine, die dann auch dokumentarisch oder künstlerisch sich in dieser Zeit und an diesen Orten bewegt haben. Jetzt kann ich ja dazu sagen, wir sind ja eben einmal durch die Ausstellung durchgelaufen und es ist hochgradig beeindruckend, einen solchen Einblick zu bekommen. Das liegt zum Großteil einfach an den privaten Bildern. Und was man jetzt einfach mal erklären muss, und das mache ich jetzt einfach mal, ist, dass es in dieser Ausstellung nicht nur so funktioniert, dass man an Bildern vorbeiläuft und sich nur Bilder anguckt, wie das bei manch anderen Ausstellungen ist. Also das funktioniert nicht nur über das Bild, sondern viele Bilder sind als Tafeln an der Wand aufgestellt. Die kann man aber in die Hand nehmen. Und auf der Rückseite haben die Personen, um die es sich dann handelt, Anekdoten oder ähnliches zu diesem Bild erzählt, was dazu führt, dass man eigentlich tagelang in dieser Ausstellung herumwandern kann und sich Unmengen Anekdoten anschauen kann und durchlesen kann. Denn das ist nicht nur eine kleine Wand, sondern dass die Ausstellung besteht aus 4 Räumen mit 4 Themengebieten. Und du kannst mich jetzt korrigieren, wenn ich das falsch sage. Das erste ist relativ naheliegend die Ankunft der Arbeiter, Arbeiterinnen, der Migrantinnen, die ankommen, und in diesem Raum bekommt man so ein Gefühl dafür, wie das wirkte auf mich auf jeden Fall so, dass das sehr so was Reiseähnliches hat. Ha, wir sind hier angekommen und schaut mal, so sieht das hier aus und alles ist gut, wir konnten endlich reisen. Und dann gibt es eben kleine Anekdoten dazu. Ich glaube, das war auch im ersten Raum, wo der eine Mann schrieb, dass es ihm so gut geht. Jetzt haben sie sich alle die Haare lang wachsen lassen und es würde alles so locker und flockig und hippiesk werden. Oder das war schon im zweiten Raum, ne? Genau. Das war gar nicht im ersten. Der erste, das war Ankunft. Und der zweite Raum ist dann genau das. Dieses, jetzt leben wir hier und so sieht unser Leben hier aus. Also Bilder aus Gärten, vom Blumenpflanzen, vom Freundetreffen. Also man bekommt sehr, sehr private Einblicke, ich gehöre jetzt nicht zu der Generation, die das so konkret mitbekommen hat, aber die wahrscheinlich die Generation vor mir auch kennt, aber nicht aus dieser Perspektive. Habe ich das so halbwegs richtig zusammengefasst?
Ja, sehr gut.
Perfekt, aber welche Räume gibt es denn noch? Also es gibt den ersten Ankunft, den zweiten Leben vor Ort und dann?
Und dann im dritten Raum geht es um die gesellschaftliche Teilhabe. Also wie sind andere Orte, andere Plätze entstanden, außerhalb Arbeiten und Wohnen? Also das zeigen wir im dritten Raum. Ja, vieles über soziales Leben, aber auch die Schaffung neuer Vereine, Orte, also Arbeitervereine, oder ja, einfach so kleine Community-Räume, die man in bestimmten Bezirken mit Freunden, Kollegen zusammengebaut hat.
Okay, und was findet man da für Bilder? Also wenn man sich jetzt diese Ausstellung anschaut, was sehen wir dann dort?
Ja, also die Bilder zeigen von diesen Orten und Menschen, und diese Orte tatsächlich sind auch die Begegnungsorte für verschiedene Menschen, also Mitbürger, Arbeiter, Arbeitsmigranten damals, und auch die Fotografen, und auch die Filmmacher, kann man sagen. Also in dem Rahmen geht es jenseits der Geschichten, persönlichen Geschichten, genau. Also es geht mehr um die Geschichten der Stadt, der Stadtbezirke, Stadtviertel. Und die Mehrheit oder die Vielfalt dieser Geschichten erzählen wir durch 3 Persönlichkeiten. Also einmal haben wir Herrn Özdemir, und er erzählt uns über die Kolbstraße. Eine Persönlichkeit, also sehr politisch und sozial engagiert. Und dann haben wir Tayfun Demir aus Duisburg, Bruckhausen. Er hatte mal Ende 70er, Anfang 80er Jahre ein Sozialprojekt in Duisburg. Und das war ein mobiles Bücherbusprojekt. Aber das ging von daraus, das war ein Sozialprojekt und eine Verbindungsstelle eigentlich zwischen Bürger, also Stadtbewohner in verschiedenen Arbeitervierteln und die Stadtbibliothek als eine öffentliche Einrichtung. Als dritte haben wir Frau Giurano aus Kölner Südstadt. Und sie erzählt uns, wie die Südstadt, also ab den 70er Jahren, wie eine Little Italy war. Mhm. Also das war wirklich die Gemeinde, Community für Italiener, Italiener damals. Und und die kommunistische Partei als ein Ort war ganz wichtig und sehr lebhaft. Also das ist, davon berichtet uns Frau Giurano anhand ihrer eigenen Privatfotos.
Okay, also ich habe auf einer dieser Karten, also wir befinden uns gerade im dritten Raum für diejenigen, die zuhören. Wir fangen auch gleich nochmal von vorne an, im ersten Raum natürlich. Da gibt es eine ganz nette Anekdote auf einer Karte. Da wird nämlich erklärt, wie diese italienische Gemeinde, die dort sich dann so bildet, aber auch Zugewanderte aus anderen Ländern, und in dem Fall war es Chile, glaube ich, wo steht, wir nehmen die alle sehr gerne mit auf, wir kennen deren Probleme und wir versuchen, die hier auch mit aufzunehmen. Also das war kein Abgrenzen, so wir sind die Italiener, wir befinden uns hier in einer kleinen Blase, sondern alle, die dazu kamen, waren auch, denen wurde auch geholfen. Also das war tatsächlich was sehr Soziales. Nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt, wenn man hört, das ist Little Italy und da haben die anderen nichts zu suchen, sondern eher, wir haben alle die gleichen Probleme, wir sind auch alle aus anderen Ländern hier hingekommen und wir müssen uns auch hier zurechtfinden. Und die Leute, die jetzt hier hinkommen, die sind hier gerne willkommen und wir helfen einander. Also so habe ich das gelesen. Und das ist sehr schön, wenn man sich dort dann die Fotos anguckt, wie sie in Vereinen sitzen oder wie sie auf der Straße diskutieren. Und die schiere Menge an Bildern, die man in dieser Ausstellung sehen kann, ist tatsächlich lädt zum Verweilen ein, könnte man sagen, weil hinter jeder Karte so viele Einzelgeschichten stecken und so viele einzelne, Schicksale ist das falsche Wort, so viele einzelne Anknüpfungspunkte, an denen man weitermachen könnte. Also wir könnten uns wahrscheinlich jetzt auch 2 Stunden lang über eine einzige Situation unterhalten und das würde auch funktionieren. Jetzt muss ich noch mal kurz zur Info sagen, weil du hattest ja gerade schon angemerkt, dass das eine war in Duisburg und dann gibt es auch noch Teile aus Krefeld. Der Großteil spielt sich in und um Köln ab. Also das geht hauptsächlich um Migrantinnen, die in Köln gelandet sind. Da fangen wir auch gleich an, wo die gelandet sind. Und in Nachbarorten, also in Duisburg oder Krefeld. Das sind so die 3 Städte, die hauptsächlich vorkommen. Bayer gab es auch noch welche, aber die finden nicht so richtig statt. Das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass Bayer eigene Gebäude hatte, wo die Leute untergebracht wurden. Und da sind wir direkt beim ersten Ort, nämlich dem Ankommen. Die Leute, die dort damals angekommen sind, sind nämlich an einem bestimmten Ort untergebracht worden. An welchem war das denn?
Ja, also das sind nämlich die Wohnheime oder die Baracken. Also das sind die 2 Bautypen, die damals vorkommen. Also wenn man einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hatte damals, dann wurde man auch zu einem Wohnort zugewiesen von der Firma. Und das war eben ja entweder ein Wohnheim oder eine Wohnbaracke.
Okay, es gibt doch diese 3 Türme, die auch, die sind so ziemlich das Erste, was man sieht, wenn man in die Ausstellung reinkommt, dann läuft man quasi geradeaus auf eine Wand zu mit Fotos von diesen, 3 Türme nannte sich das. Was waren diese 3 Türme?
Also die sind die Hochhäuser, also die sogenannten Türme der Gasarbeiter. Mhm. Und die waren so Ende 50er, Anfang 60er Jahren so neu gebaut, neu entworfen. Und also die Fotos, die wir gerade in der Ausstellung haben, die sind von der Wohnungsbaugesellschaft GAG damals gebaut Und dazu sind ganz spannende Fotografien entstanden, also im Auftrag der mhm. Firma. Und ja, und die zeigen wir genau von verschiedenen Stadtvierteln in Köln, also linksrheinisch, auch rechtsrheinisch, aus Mülheim oder Stammheim. Und was ich spannend fand, also ganz am Anfang dieses Projekts, ist, dass diese Fotos mit einem bestimmten Zweck produziert sind.
Hm, du meinst die öffentlichen
ja,
Bilder?
Ja, genau, die mhm. öffentlichen Bilder. Und also es gibt Fotografen, die im Auftrag diese Fotos Fotos produzieren, die Häuser abbilden, aber das ist eher die, also von der Seite der Architekturfotografie mhm. Hergestellt. Die Menschen, die Bewohner in diesen Siedlungen sieht man, also Frauen, Kinder, Männer, obwohl die Hochhäuser, also die Wohnheime, wo die Arbeitsmigranten, Migrantinnen damals wohnten, die sind auch abgebildet, aber man sieht die Menschen, die Personen nicht, mhm. Die da wohnten. Also nicht die Frauen, die bei der Glanzstoff Hurtold arbeiteten oder die Ford-Arbeiter. Klar, also die tagsüber waren die am Arbeitsplatz, ja, genau. Aber sonst, das war nicht die Perspektive
ja, das ist
des Fotografen.
Das ist interessant. Das ist ja eigentlich so fast schon, das hat sich, glaube ich, bis heute gar nicht so sehr geändert. Denn wahrscheinlich war das nur der Zweck, auch so ein bisschen politisch damals, so Vorzeigeprojekte. Wir haben hier extra Häuser gebaut für Einwanderer, damit sie hier arbeiten können. Aber das lässt ja auch diesen so einen fahlen Beigeschmack immer mit. Wir wollen aber von denen wollen wir nichts wissen. Wir wollen euch nur die Häuser zeigen, wie toll das alles ist. Und die einzigen Bilder, öffentliche Bilder, die dort von Externen gemacht wurden, sind, wenn dann, Bilder von Leuten an Maschinen, also wie sie wirklich arbeiten. Aber deren Privatleben existierte quasi ja in der Öffentlichkeit überhaupt nicht. Also das war abgeschnitten. Das war, im Grunde kann man fast sagen, ob das bewusst war, weiß ich nicht, das möchte ich nicht unterstellen, aber es wirkt so, die sind nur zum Arbeiten hier. So, mehr nicht. So, mit denen müssen wir uns nicht befassen. Das habe nicht ich gesagt, sondern das war übersetzt. Ne? Und das macht diese Ausstellung ja für mich, als ich das jetzt gesehen habe, so spannend, weil nämlich dann dieser Gegenblick kommt, diese privaten Bilder, denn die ganzen Arbeiter und Arbeiterinnen haben ziemlich viel fotografiert, überraschenderweise. Und da kannst du gerne mal was zu sagen. Denn genau. Die haben wirklich viel fotografiert.
Ja, genau. Also vielleicht kurz zu deinem Punkt. Es ging darum, also damals Rotationsprinzip. Mhm. Also die ersten, die sogenannten Gastarbeiter, die nach Deutschland kamen, also die sollten erst 2-3 Jahre arbeiten mhm. und dann zurück in die Heimat fahren. Und deswegen die Wohnhäuser, die Wohnheime, die geplant sind, sind eigentlich so geplant, dass man sie später in Familienwohnungen umwandeln könnte.
Ah, okay.
Ja, zu 3-Zimmer-Wohnungen. Also das erkennt man ganz klar auf den Grundrissen.
Mhm.
Also es gibt verschiedene Typen zu diesen Hochhäusern, also Y, H und so weiter. Und ja, also das ist die Grundidee. Und also ich glaube, deine Schätzung ist schon richtig. Also ja, also die wurden schon weg, also nach 2-3 Jahren.
Ja, das war schon geplant, also war vor Ankunft schon geplant. Was ich interessant fand, es gibt ein Interviewvideo, die gibt's auch zu sehen in der Ausstellung. Es gibt ja nicht nur Fotos, sondern auch viel Videomaterial und sehr viel Anschauungsmaterial aus der Zeit, ob das Kataloge sind oder Firmenbroschüren. Und da gibt es Ausschnitte aus den Interviews mit quasi Zeitzeugen tatsächlich. Und da gibt es einen Mann, der Ist das Herr Demir? Ich hoffe, ich sage das.
Der Üçküler.
Oder Üçküler? Ich weiß es nicht. Der erzählt über die Wohnung und über das Möblierte, dass die Wohnungen alle möbliert waren. Das vielleicht hören wir ihn einfach selber dazu.
Die Möbel in allen diesen Häusern, die wir bewohnt waren, waren fast immer gleich. Die gehörten einem Mann, das war ein Immobilien, heute würde man sagen Immobilien heißt, und der hat festgestellt, dass wenn er an Ausländer vermietet, die ja dringlichst Wohnungen suchten, er damit sehr viel Geld verdienen kann. Aber er hat die Wohnungen immer möbliert vermietet. Das hatte für die Mieter den Vorteil, sie mussten keine Möbel kaufen, weil sie wollten ja eh alle nach 2 Jahren zurück. Aber ich glaube, es gab auch eine rechtliche Grundlage. Und zwar ist die rechtliche Grundlage diese gewesen, dass möbliert vermietete Wohnungen nicht der Kündigungsfrist unterliegen. Das heißt, man konnte rein theoretisch von heute auf morgen gekündigt werden.
Das finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Punkt. Also die Idee, das, was er äußert, ist sehr naheliegend. Er sagt ja selber, es ist nicht ganz klar, ob das rechtliche Gründe hatte von dem Immobilienhai, wie er ihn nennt. Aber es ist natürlich naheliegend zu sagen, wir vermieten das mal möbliert, weil dann können wir nämlich, wenn's sein muss, alle ganz schnell wieder rausschmeißen. Das ist, tja, es hat sich bis heute nicht viel geändert, ne?
Ja, also es gibt schon einige Geschichten dazu, ja. Ja, wie von Herrn Üçküler.
Hat er auch selber fotografiert eigentlich?
Ja.
Welche Bilder waren von ihm?
Also als Jugendliche hat er eine Fotoklasse besucht. Mhm. Also das war angeboten von einer Kircheneinrichtung hier in Köln. Er hat da also gelernt, wie man fotografiert, mhm, und auch also entwickelt und so weiter, und hat selber Abzüge gemacht. Und bei der Geschichte von Herrn Üçküler finde ich ganz interessant. Also da sehen wir verschiedene Arten von Fotografieren. Mhm. Zum Beispiel als Kind erkennt man ihn in einem Familienfoto. Das ist ein Zusammensitzen am mhm, Esstisch. Mhm, und das ist eine Wohnung, wo mindestens 2, 3 Familien zusammen gewohnt haben. Also erstens gab dieses Angebot für Wohnheime, mhm, also für die Arbeitnehmer, aber die Wohnheime waren immer für Alleinstehende. Also
ach, okay.
Ja. Also entweder ein Mann oder eine Frau, ja, hat ein Zimmer beziehungsweise teilt das Zimmer mit 2, 3 Mitbewohner. Also wenn man seine oder ihre Familie dazu genommen hätte, dann müsste man aus dem Wohnheim raus und sollte eine Mietwohnung finden.
Ja, das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Das heißt, es war erstmal bei diesen Wohnheimen gar nicht geplant, dass da noch jemand nachkommt, sondern eher, wir wollen euch nur hier zum Arbeiten haben. Hier, wir sind so großzügig und wir haben euch hier was hingebaut, hier dürft ihr wohnen, aber da soll keiner nachkommen. So, und wenn da jemand nachkommt, müsst ihr ausziehen. Wo man ja schon, wir sind schon fast einen Raum übersprungen, weil wir sind schon fast in der prekären Wohnsituation, die dann nämlich folgte, wenn man seine Familie nachholte. So, es gibt dann diesen Raum nach der Ankunft. Es ist zum Teil, man schaut zu und hat das Gefühl, ja, das ist, als wenn das alles, also eine gewisse Normalität, die Mutter, die mit der Tochter den Garten pflegt in Krefeld oder die Gärten der Nachbarn pflegt, auch eine total wundervolle Geschichte eigentlich. So Zusammenkünfte oder das, was ich gerade eben am Anfang erzählt habe, dieses, hey, wir sind hier angekommen, wir sind so frei, wir lassen uns jetzt hier die Haare lang wachsen, weil das ging zu Hause nicht, wir fahren mit dem Auto durch die Gegend. Also so eine neu gewonnene Freiheit, die sich tatsächlich über diese privaten Fotos relativ schnell erklärt. Also man muss gar nicht so viel die Karten umdrehen in diesem Raum, um zu lesen, sondern es reicht diese eine Karte. Ich habe diese eine Karte umgedreht, habe diese schöne Geschichte mit den diese Anekdote mit den Haaren gelesen. Das war nämlich ein ich glaube ein Zitat sogar von einer Postkarte oder einem Brief in die Heimat, wo tatsächlich drin stand: Wir haben uns die Haare hier lang wachsen lassen. Wir finden das cool. Das ist so ein bisschen hippie-mäßig. Und der Rest in dem Raum, dann kommt man da so rein, dann versteht man, was da passiert. Das ist interessant. Und in diesem Raum, da diese Frau, die in Krefeld lebt, die lebt in Krefeld, und dann gibt es ein sehr, sehr schönes privates Foto, da steht sie, das habe ich auch gerade schon gesagt, steht sie mit ihrer Tochter im Garten, und dann erfährt man, dass sie nicht nur diesen einen kleinen Garten, den sie da hatten, gepflegt hat, sondern sie hat auch für alle Nachbarn den Garten noch gepflegt. So, und dann hast du mir eine kleine Geschichte dazu erzählt, die du jetzt auch gerne nochmal erzählen kannst, nämlich zu, dass es nicht die einzige Tochter war, sondern es gab noch eine zweite Tochter, die erst viel später nachgekommen ist. Magst du das einmal erzählen?
Ja, eben diese Fotos kommen von Familie Kocatürk. Und ja, wir zeigen Fotos, aber auch einen Diashow von der Familie. Der Vater hat ganz spannende Aufnahmen gemacht, also überhaupt ganz leidenschaftlich fotografiert und wollte immer ein großes Archiv aufbauen. Und zu der Familiengeschichte eben, das Ehepaar hat zwei Töchter, und die ältere Tochter Benge ist hier in München geboren. Und weil beide Eltern arbeiteten damals, und die Mutter konnte leider nicht organisieren, also um sich für das Kind zu kümmern. Mhm. Und deswegen sollte Bengü mit den Großeltern weiterleben. Mhm. Also sie hat dann war die Familie in Krefeld, also von Krefeld ist sie zurück nach Ankara geflogen, und sie ist groß geworden. Erfahrungen der Eltern, aber auch der Kinder, Geschwister, also das erkennt man nicht direkt natürlich auf den Fotografien,
ja, klar.
Aber dafür brauchen wir diese Statements,
Anekdoten. Ja,
Statements, genau. Geschichten zu den Fotos. Und ja, also letzten Donnerstag hatten wir eine Veranstaltung, und also hier im Museum, und Bengü Kocatürk-Schuster hat eben im Gespräch über diese Fotos noch mehr erzählt.
Das war bestimmt spannend. Diese Bilder, die wir dort sehen, diese Privatbilder, stehen ja in diesem sehr wirklich großen Kontrast, also besonders inhaltlich, zu diesen öffentlichen Bildern. Was für öffentliche Bilder gibt es denn in diesem zweiten Raum, in dem ja eigentlich es ja fast nur um diese private also nicht Ankommen, sondern dieses private Leben. Wir sind angekommen, wir leben jetzt hier. Welche öffentlichen Bilder gibt es denn dazu? Also gibt es dazu überhaupt Bilder von außen, dokumentarischer Art oder ähnlicher Art?
Also im zweiten Raum haben wir eine kleine Auswahl zu Südstadt von Kristall Form. Und dazu haben wir abstrakte Bilder. Also es geht nicht nur um Familienfotos in den Privatfotografien, aber es geht auch um Abstraktion und auch Alltagssituationen oder Landschaftsbilder. Also die kommen zum Beispiel in den Bildern von Herrn Gogos. Du hast ihn vorhin erwähnt, also mit den langen Haaren.
Ja.
Genau, Herr Gogos, Antonius Gogos. Und und er hatte schon ganz früh einen professionellen Fotoapparat, eine Kamera, und ist selber Reprograf. und hat selber im Fotolabor alles Mögliche gemacht. Mhm. Wir zeigen auch von ihm ganz spannende Bilder. Also wie gesagt, so Privatfotos, Selbstporträts, auch in der Familie. Mhm. Aber auch Landschaftsbilder.
Hat er auch gemacht?
Ja, also aus dem Bergischen Land, mhm. Wo er hier gewohnt hat, aber auch aus Griechenland.
Ah, okay. Insgesamt ist es tatsächlich so, dass in dieser Ausstellung das Selbstporträt sehr, sehr häufig vorhanden ist, beziehungsweise dass der Autor des oder die Autorin des der Fotografie immer relativ relevant ist. Also spielt immer eine relativ große Rolle, weil ihr das ja auch an verschiedenen Einzelpersonen festgemacht habt pro Raum. Ich weiß nicht, ob du das eben schon erwähnt hattest. Das muss man auch dazu sagen. Und es ist natürlich schwer, in einem Podcast die Bilder zu beschreiben, aber bei Herrn Gogos ist es auch so, das sind auch zum Teil schon Farbfotografien, also der wurde auch relativ früh schon mit Farbe fotografiert. Und der Zeitraum der Gesamtbilder insgesamt erstreckt sich so aus Ende der 60er bis schon in Ende 80er, Anfang 90er, ne? Das ist so, und das kann man sehr schön sehen, also diese Geschichten, die dort hinterstecken, diese einzelnen Räume, funktionieren auch auf so einem Zeitstrahl sehr, sehr interessant, weil man kann das so ablaufen und man läuft so deren Geschichte mit ab, mit persönlichen Anekdoten. Und ich komme jetzt mal auf den Titel zu sprechen, dieser Ausstellung. Und zwar heißt der Titel ja Vor Ort, was natürlich ein bisschen doppeldeutig ist, also einmal der Vorort und einmal Vor Ort. Und wenn man dann ein bisschen über die Ausstellung liest, liest man auch, dass Fotografie für die MigrantInnen zum Großteil auch dazu benutzt wurde, sich überhaupt zu verorten. Also sich so ein bisschen in Bezug zu stellen zu dem Ort, an dem man jetzt ist, an dem man jetzt arbeitet. Wie relevant war das denn besonders in Bezug darauf, dass die ja wahrscheinlich auch nicht genau wussten, ob sie da überhaupt bleiben, sondern im Grunde war es ja so, dass eigentlich müssten die ja auch gewusst haben, eigentlich geht's nach ein paar Jahren wieder zurück. Das heißt, wie funktioniert Verortung da und ist Fotografie dann auch schon so gedacht, dass man in Zukunft was hat, was man mitnimmt, um sich dran zu erinnern, dass man ein paar Jahre da war?
Ja, also beides.
Sehr gut.
Ja, also vor Ort ist verbunden zur Verortung und also das ist so unser Argument, mhm. In dieser Ausstellung, dass Fotografie und die fotografische Praxis überhaupt löst die Zustände für mhm. Verortung aus und Selbstverortung. Also man kommt an einem neuen Ort, in einer neuen Stadt und in der Zeit erkennt viele Neues in der Stadt, also Menschen, Orte, aber man ändert sich auch, mhm. also man ändert sich selbst.
Ja.
Das ist so eine Aneignung auf einer Seite und Wahrnehmung mhm. Der neuen Lebensumwelt und Fotografieren war ein Mittel, also um sich neu zu verorten.
Okay, und sich auch in Bezug zu setzen, weil ihr habt ich glaube, entweder es ist eines der Poster oder da gibt es diesen Mann, der steht vor einem Haus, ich glaube vor einem dieser Türme und hat so sein Bein auf so ein Geländer gestellt. Das wirkt tatsächlich wie so ein klassisches Touristenfoto. So, ich bin hier an diesem Ort und das bin ich. Jetzt machen wir ein Foto. Und waren die Bilder dann auch damals so gedacht, dass sie verschickt werden? Also welchen Zweck hatte das, außer nur, dass sich versichern, dass man irgendwo ist? Also gab es noch einen anderen Zweck, diese Fotografien überhaupt herzustellen?
Also die waren die waren erstens ein Mittel der Kommunikation und denn es ging um Anwesenheit, Abwesenheit, Also in der Zeit, wo die Familienmitglieder nicht anwesend waren, mhm. So dann gilt Fotografie für Abwesenheit. Abwesenheit der Familienmitglieder. Zum Beispiel Frau Saharaki mhm. kam alleine aus Griechenland nach Aachen und arbeitete für die Schokoladenfabrik Leonhard Monheim. Mhm. Und sie hat ihre drei Töchter zurückgelassen. Und es ist immer ein einziges Foto, das sie all über die Jahre bei sich getragen hat. Und allen gezeigt hat, dass sie doch eine Familie hat. Mhm. Das geht natürlich über Selbstdarstellung. Mhm. Also dann kommen ja auf verschiedene Ebenen die Bedeutung der Fotografie.
Mhm. Ja, ich habe das auch gefragt, da du ja eher aus dem Bereich Architektur kommst und ich das ursprünglich in dieser Ausstellung auch so verstanden habe, dass die Architektur auch eine sehr große Rolle spielt. Also, ne, das besonders im ersten Raum, wo man ankommt. Und wenn man Architektur halt auch nicht nur von außen sieht, sondern auch die Innenräume mit einbezieht, dann ist es so, dass wir, wenn wir jetzt in diesen dritten Raum springen, wo es auch so ein bisschen darum ging, okay, jetzt kommt die Familie hinterher. Man ist hier so ein bisschen angekommen, in Anführungszeichen. Und überlegt, die Familie hinterherzuholen, dass dann eben genau das Problem ja vorhanden war, dass man aus diesen Wohnheimen raus musste und sich eine Wohnung suchen musste in Köln. Und das gestaltete sich wohl schwierig. Woran lag das?
Ja, also es war auf einer Seite einfach Diskriminierung, also als Ausländer. Ja, also man hatte nicht die gleiche Chancen wie die anderen Mitbürger, Mitbewohner oder Stadtbewohner. Und ja, und da kommt die Geschichte der Mietspekulation rein. Das hören wir nochmal bei einer Biografie. Ja, in der Geschichte von Herrn Üçgüler. Also ja, die Familie hat immer Wohnungen von diesem Spekulant Günther Kaussen gemietet, weil das war das einzige Angebot. Also er hat gezielt möblierte Wohnungen für die Gastarbeiterfamilien.
Ja. Ja, das hat er ja erzählt, dass heutzutage würde man das ganz klassisch ein Miethai nennen. Jemand, der nur dem eigenen, also der hat eine Lücke gefunden, theoretisch, in seinem monetären Streben und hat gesagt, hey, wenn ich nur an die vermiete, die kann ich immer wieder rausschmeißen und denen wieder neue Sachen vermieten. Und war das Herr Üçgüler, der so oft umgezogen ist auch, bis sie geblieben sind? Es gab irgendwo eine Geschichte, da bin ich so ein bisschen dran hängen geblieben, die sind ganz, ganz oft umgezogen, um dann am Ende bei irgendwo zu bleiben. Ich hoffe, ich vermische das
in
jetzt
Krefeld.
Nicht. Ja, das kann
ist Kocatür.
Ja, ja. Mhm. Das so oft umziehen, das ist glaube ich auch nicht gut, wenn man irgendwo ankommt, dass man keinen Ort findet, wo man mal ankommt. Ne, darum geht's ja auch bei den Fotografien zum Großteil, zeigen, dass man irgendwo angekommen ist. Und in diesem Raum, in dem Raum 3, wo es auch um diese Mietspekulationen geht und um das neue Wohnen damals, sind dann Fotos vom Ubiring 10, wo man damals wohnen musste, wahrscheinlich heute unbezahlbar. Damals wurde man dahin so abgeschoben quasi. Ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung. Da gibt es Fotos von einer Fotografin, die tatsächlich genau gegenüber gewohnt hat. Liege ich damit? Ja, aber du nickst, okay. In ganz lustige Geschichte eigentlich, wenn man das war, kriegt man so leider nicht mit. Die wohnte tatsächlich gegenüber und hat das immer beobachtet, wie dort Leute ankamen und wie dann umgezogen wurde und die Autos gepackt wurden. Und wenn man das weiß und dann sieht man diese Bilder von Frau
Christelform.
Christelform, genau. Und dann kann man auf dem, sie hat einfach von gegenüber, von der anderen Straßenseite das Haus fotografiert. Das ist, war das auch das Haus, von wo aus der Junge die, den Karneval fotografiert hat?
Genau, also das ist die Familie Üçgüler, ja, und Familie Türkös, die wohnten als Hintergrundinfo. Also beide Familien wohnten über 12 Jahre zusammen. Also die haben immer zusammengezogen, mhm, von einer Wohnung zur anderen. Und die Wohnung am Überring war die dritte gemeinsame Wohnung. Mhm. Von beiden Familien. Aber ich muss was korrigieren. Also die wohnten in unterschiedlichen Etagen, aber jeweils
im gleichen Haus.
Ja, im gleichen, mhm, Haus, aber jeweils gab's immer eine Wohngemeinschaft. Also zum Beispiel Dreizimmerwohnung. Eine Familie hatte ein Zimmer. Und also Bad, Küche, die waren gemeinsam.
Ah, das ist dann, ne, wir sehen es jetzt hier, das Foto, es gibt da dieses schöne Foto, wo alle zusammen an einem langen Tisch sitzen. Interessanterweise, wenn man das mal so aus fotografischer Sicht betrachtet, wirkt das auch am Ende teilinszeniert, weil alle auf einer Seite des Tisches sitzen. Das fällt mir jetzt gerade auch erst auf. Da, die sitzen nicht um einen Tisch herum, sondern sitzen alle auf einer Seite des Tisches für das Foto, wie so aufgereiht. Und wer hat das Foto gemacht?
Also hier sehen wir beide Familien. Üçgüler und Türkös. Und es ist der Mann einer Freundin. Sie ist auch abgebildet. Ich glaube, es ist Ehemann.
Ganz links. Ah, ja. Das ist der Ehemann, der das Foto gemacht hat.
Ja.
Mhm. Ah, lustig, weil da steht nämlich auch nur bei, glaube ich, das ist eine Freundin der Familie.
Genau, genau. Und hier sieht man tatsächlich die Möbel. Mhm. Also da ist die Geschichte gleich erzählt. Ja, also das sind die möblierte Wohnungen. Und was mich an dem Foto interessiert, ist natürlich, was man außerhalb dieses Bildrahmens sieht, mhm, oder sehen würde. Also es geht natürlich um Framing. Mhm. Also Framing allgemein ist ein wichtiges Thema für uns,
ja, okay,
in der Ausstellung.
Warum?
Denn ja, also von dem ersten Raum sieht man verschiedene Art und Weisen. Also es gibt, wie du am Anfang gesagt hast, also die Werksfotografie, Unternehmensfotografie, die wollen ein bestimmtes Bild.
Ja, so ein Idealbild der Arbeit.
Genau, mhm, genau. Und das nennen wir als normativ Framing. Also es geht um anonyme Arbeiter, also, mhm. Und dagegen beginnen die Menschen selbst, ja, sich selbst darzustellen, also Selbstbilder, Selbstporträts, mhm, das zeigen wir schon im ersten Raum. Und wenn man über Verortung spricht und öffentliche Räume in der Stadt oder private Räume in der Wohnung, dann ja, das ist auch ein ideales Bild. Mhm. Also das ist so selektiv entstanden natürlich. Also man möchte so auch ästhetisch was Schönes zeigen. Also die meisten Wohnungen damals, wie du eben gesagt hast, also sind schon baufällig und nie, noch nicht renoviert.
Ja, ja.
Ja, also das ist schon vor der Sanierungs Phase,
ja,
die erst in den 80er und 90er Jahren kommt.
Mhm.
Und die Familien, die ja besonders in Innenstadt, Stadtvierteln von Köln gewohnt haben, ja, die haben den Wert dieser Altbauten
gehoben,
genau. Also dann kam die Gentrifizierung zum Beispiel.
Also da hat es so ein bisschen angefangen mit der Spekulation, Ja, da wurde dann angefangen, okay, das funktioniert ja ganz gut, wenn hier viele Leute wohnen und das muss saniert werden, aber dann, wie das so ist, dann hätte man gern andere Leute drin und dann soll es teurer werden und das konnte sich dann keiner mehr leisten. Also eigentlich eine klassische Gentrifizierung, auch wenn sie in diesem Zeitraum nie Gentrifizierung genannt wurde, eigentlich, fällt mir gerade auf. Also Gentrifizierung ist ja etwas, was, der Begriff ist ja auch deutlich später entstanden, aber im Grunde fing das ja da genauso an, nur dass es da nicht wie heute Künstler und Kulturschaffende waren, die irgendwo ein Viertel übernehmen, obwohl das eigentlich auch schon Gentrifizierung ist dann. Die übernehmen ja auch meistens aus prekären Situationen.
Ja, und vielleicht kurz dazu, also im letzten Raum erzählen wir noch dazu, also Häuserkämpfe.
Da kommen wir jetzt gleich zu. Ja. Und zwar, da wollte ich gerade so ein bisschen zu überleiten, nämlich, dass ich jetzt, wenn man so durch die Ausstellung durch ist und das so ein bisschen sacken lässt und wir eben auch von Framing gesprochen haben und das mal wörtlich nehmen, so was ist eigentlich da abgebildet, was sehen wir im Rahmen, dann werden die Menschen immer mehr, habe ich das Gefühl, vom Anfang zum Ende der Ausstellung. Ja, am Anfang kommt man an, da kennt man noch nicht viele, da sind das oft Selbstporträts oder hier die ein, zwei Leute, die man kennt, dann kommt die Familie mit ab und zu mal mit rein, dann werden es plötzlich Wohnungen und Zusammenkünfte oder eben wie wir eben besprochen hatten, dieses Bild von dem Jungen, der angefangen hat zu fotografieren, der dann auch den Karneval fotografiert hat aus seinem Fenster heraus.
Das ist sein Vater.
Das oder sein Vater, okay, alles klar. Dann war das sein Vater. Und da hattest du gesagt, da gibt's eine größere Serie zu den Bildern, weil man, also in der Ausstellung hängen glaube ich nur zwei. Und ja, wäre auch schön, die anderen hätte ich auch gern gesehen. Das ist schön zu sehen, dieser Blick aus dem Fenster auf diesen Karneval. Und dann kommt man eben in den dritten Raum, in dem es, na, man zieht aus, man geht woanders hin und fängt dann auch langsam an, nicht mehr nur diese Werksarbeiter zu sein oder Werksarbeiterin, sondern auch das selbstständig machen. Plötzlich, also raus, ankommen, wir leben jetzt hier und wir machen jetzt unsere Arbeit selber. Und dann sind wir da auf zum Teil auch auf der Kolbstraße, wenn ich mich recht erinnere. Und da gibt es dann auch ganz interessante dokumentarische Arbeiten, die gar nicht mehr das Private sind, sondern eigentlich in dieser Wortschöpfung öffentlich mitschwimmen, unter anderem auch von Candida Höfer, glaube ich, Jörg Börström. Und das ist plötzlich, kommt da sogar eine sehr dokumentarische, fotografische Arbeit mit rein, die plötzlich anscheinend, so empfinde ich das jetzt hinterher, erst sichtbar macht, dass da Leute angekommen sind, die jetzt außerhalb ihrer Wohntürme sind, nämlich die kommen plötzlich in die Stadt und haben Wohnungen und arbeiten und dann werden von außen DokumentarfotografInnen darauf aufmerksam und fangen an, das zu dokumentieren. Wie sind denn diese Bilder in diese Ausstellung gekommen? Also zum Beispiel von Candida Höfer, war das hier in der Sammlung oder habt ihr da explizit für angefragt?
Also die Candida Höfer Fotos kommen aus der Sammlung des Museum Ludwig. Und auch die Fotos von Ulrich Tillmann. Mhm. Also in dem Raum haben wir zwei Gruppen aus der Sammlung. Und im Weiteren haben wir, ja, wie du eben gesagt hast, also Jörg Boström, die Fotos von Bruckhausen, Duisburg, und auch
Chargesheimer, oder?
Chargesheimer, genau. Ja. Chargesheimer zu Eigelstein, Köln. Daneben ist Günay Ulutunçuk. Er hat auch eine Serie gemacht zu Eigelstein, Weidengasse. Und wir haben noch Eusebius Wiedeyer, ein Fotograf aus Köln. Und er hat Kalk, die Hauptstraße, Kalk dokumentiert. Mhm. Ulrich Tillmann habe ich schon gesagt. Ja, ja. Genau. Also genau, also das sind die künstlerische Arbeiten. Ja, also wie du eben gesagt hast, das ist der Blick von außen, aber auf der anderen Seite, das sind die Aufnahmen, die sich auch auf die eigene Erfahrungen der Fotografen und Fotografinnen beziehen. Denn zum Beispiel Candida Höfer war selber unterwegs in der Weidengasse und Crystal Form in der Südstadt, sowie Ulrich Tillmann im Severinsviertel. Also das ist immer auch ein Stück des eigenen Lebens.
Ja, aber war es denn so, ich meine, die hängen jetzt in Kombination zu dieser Migrationsgeschichte, wenn man das jetzt mal übergreifend so nennen kann, dass das von denen damals auch schon so gedacht war? Oder war das einfach, wir dokumentieren, was hier passiert und die sind einfach in dem Fall zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Oder hat Candida Höfer sich, also weiß man das, ob sie sich gesagt hat, hier passiert gerade was, hier fängt gerade an, die Migration auch innerhalb der Stadt sich quasi festzusetzen. Ne? Also die Leute suchen sich jetzt einen festen Ort zum Leben und das möchte ich dokumentieren. Oder war das, kann man das eher als Zufall bezeichnen?
Zufall war das nicht, okay, würde ich sagen, ja. Ja, also am Anfang, also man kann sagen, natürlich, das ist ein Prozess. Mhm. Also die Stadt hat's, also ändert sich mit Menschen und auch mit Migrationbewegungen und ja, also und damit auch der öffentliche Raum ändert sich. Und also all diese Transformationen haben auch die Künstler, Künstlerinnen mitbekommen, miterlebt. Und die Arbeiten, die wir zeigen, sind natürlich mit verschiedenen Motivationen entstanden. Also das muss man jetzt konkret zu jeder Arbeit, aber dafür haben wir nicht vielleicht die Zeit.
Nicht so viel.
Ja, wir zeigen vier Fotografien zum Beispiel aus der Serie von Candida Höfer und die schildern ja also ihre Art und Weise, wie sie das Thema überhaupt bearbeitet hat. Zum Beispiel eine Ladenfassade ist ganz spannend. Also das ist ihre Art ganz frontal und diese Spannung, also ist ganz ambivalent. Sie ist draußen, aber man fühlt sich doch im Innenraum. Also diese Vielschichtigkeit und Spiegelung. Da ist zum Beispiel auch ein Selbstbild eingegraben.
Von Candida Höfer?
Ja, in der Mitte.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, also man okay. sieht die Reflexion der Kamera auf dem Bild.
Also bei Candida Höfer fand ich als erstes, war ich kurz überrascht, weil das natürlich sehr, sehr frühe Arbeiten von ihr sind. Es sind vier Bilder, die sind relativ klein, also so also mit dem Design 13, 18, ein bisschen größer und schwarz-weiß. Und es gibt auch ein Foto aus einem Innenraum in meiner Erinnerung und das sah aus wie eine Schlachterei, Metzgerei oder ähnliches. Oder
Metzgerei.
War eine Metzgerei sogar.
Ein Laden.
Ne? Genau, ein Ladenlokal. Und da war es eben nicht so, wie du das gerade beschrieben hast, sondern es war so eine leichte Flucht im Bild. Und das ist interessant zu sehen, dass sie da anscheinend gar nicht anders fotografieren konnte, sondern sie hat sich anscheinend einfach so hingestellt, wie sie das am besten hinbekommt, weil das, was du gerade geschildert hast, dieses ganz Frontale, das ist ja schon klassisch, also dieses strikte Frontale, alles grafisch, das ist ja sehr Candida Höfer ähnlich, aber dieses Bild aus dem Innenraum hätte ich ihr nicht zugeschrieben, wahrscheinlich. Aber es ist interessant, dass sie anscheinend ja damals gemerkt hat, hey, wir machen gerade Läden auf, irgendwas passiert hier. Ich muss das jetzt einfach fotografieren. Also das ist ja eigentlich bei allen, das hatten wir ja gerade eben schon, bei allen dokumentarischen Positionen so, dass da anscheinend ein sehr feines Gespür für war, dass sich da gerade was ändert. Also Kann ich hier auch nochmal nur empfehlen. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Vor allen Dingen die Kombination aus diesen dokumentarischen und den privaten Arbeiten. Aber aus diesem Ankommen, bei dem wir gerade waren in der Ausstellung, kann man jetzt relativ einfach überleiten zu dem vierten und letzten Raum, der dann nämlich schon so ein bisschen, also der ist schon fast aktuell, könnte man sagen, weil es da ja hauptsächlich um das Aufbegehren geht, nämlich den Moment, wo die Leute angekommen sind und einfach ein ganz normaler Teil dieser Gesellschaft geworden sind und dann sagen, aber hey, wir werden aber noch nicht so behandelt. Da geht es dann zum Großteil um den Streik bei Ford und um den Streik bei dem Zulieferer von Ford, bei wie?
Peerbrook.
Bei Peerbrook, genau. Kannst du dazu nochmal was sagen, was wir da sehen?
Also im letzten Raum, genau, es geht allgemein um Selbstermächtigung. Mhm. Wir sind wieder so Anfang 70er und Ende 70er. Auf einer Seite haben wir, also zeigen wir Beispiele aus zu den Arbeiter kämpfen und auf der anderen Seite zu Häuser kämpfen. Mhm. Also Wohnen kommt dann nochmal zurück am Ende. Peerbrook Streik war eigentlich der Vorläufer und auch der Trigger für den mehr bekannten Ford Streik. Mhm. Also beide waren im Sommer 73. Peerbrook war der erste Streik überhaupt von den über 300 Streiks, also im NRW. Vor allem waren da Frauen beschäftigt, also bei Peerbrook. Und also im Rahmen der Ausstellung konnte ich mit einer Zeitzeugin sprechen, Frau Gürsoy. Und sie hat bei Peerbrook 47 Jahre gearbeitet.
Kaum vorstellbar heute, dass jemand 47 Jahre war.
Ja, und sie hat, glaube ich, 72 begonnen. Und nach einem Jahr kam der Streik und sie hat es auch miterlebt, mitgemacht. Genau, und also vom über Peerbrook-Streik zeigen wir auch den Film von Marcello und Wittenberg, Peerbrook, Ihr Kampf ist unser Kampf. Mhm. Also das ist ein tolles Projekt zu dem Streik. Das ist zu sehen und auch weitere dokumentarische Fotos über Peerbrook und die Fotos haben wir jeweils mit den Zeugnissen aus also von Frau Gürsoy zusammengebracht. Also wie ihr erster Arbeitstag war, was sie gemacht hat überhaupt. So, genau.
War sie das auch, die ich bringe ja so schnell Personen durcheinander. War sie das auch, die hier in Deutschland angefangen hat zu fotografieren? Es war eine Frau dabei? Ja. Sie war das nicht. Es war eine, die hat sich hier zum ersten Mal eine Kamera gekauft und ist dann zur Fotografin geworden.
Quasi. Ja, das ist Frau Paradisa.
Okay, alles klar. Ja. Ah, ich dachte.
Genau.
Nee, okay.
Über Ford Streik haben wir eine ganze Serie Dokumentarfotos von Gernot Huber. Mhm. Er ist ein Kölner Bildjournalist und hat damals über 5 Tage den Streik vor Ort miterlebt und dokumentiert. Und in dem Raum haben wir noch die Arbeitssituation überhaupt bei Ford ist dokumentiert von Günay Ulutunçuk. Vorhin hatten wir auch Fotos von ihm in zeigen wir Fotos im dritten Raum zu Eichelstein Weidengasse, genau. Häuser, Kämpfe waren damals oft darüber hat besonders Kölner Volksblatt berichtet.
Mhm. Da ja. gibt's auch Zeitungsoriginale, die da liegen, ne? Ja.
Genau. Und in den Zeitungen hat man auch die Fotos von Gernot Huber, also gedruckt, kann man die da sehen und auch an der Wand.
Aber es gab damals, fällt mir gerade ein, es gab keine Zeitung, die mal irgendwelche privaten Bilder gedruckt hätte, oder? Es war immer der Blick von außen, also das, worum es ja auch so ein bisschen in dieser Ausstellung geht. Ja, also man kann jetzt mal so langsam zum Abschluss sagen, jeder, der das hört und der in der Nähe ist, sollte sich diese Ausstellung angucken. Nicht nur aufgrund der zeitgeschichtlichen Relevanz, sondern weil die Bilder toll sind, weil es total schöne Geschichten sind. Und ich habe noch eine Frage zum Schluss. Und zwar habe ich ein Zitat gefunden zu der Ausstellung. Ich weiß nicht, ob es auf der Webseite war. Und zwar: Die Erfahrung, Migrantin, Geflüchteter oder Asylbewerber zu sein, ist im Wesentlichen eine Erfahrung des Displacement. Wie wichtig war das für die Ausstellung?
Ja, also der Satz kommt aus dem Einleitungstext. Mhm. Das findet man im Katalog. Und
also weil wir am Anfang auch über Verortung gesprochen haben und wie, also vielleicht frage ich anders. Vielleicht frage ich so, wie kann die Fotografie dabei helfen? Das haben wir eben schon angerissen. Das so ein bisschen abzuschwächen, wenn man das so sagen will, dieses Gefühl des Displacement, dieses nicht am richtigen Ort zu sein. Meinst du, dass man da in der Ausstellung auf diese Frage eine Antwort bekommen könnte?
Ja, schon.
Ja?
Ja, also es gibt natürlich nicht nur eine Antwort.
Natürlich nicht, ja. Nein. Es gibt ja. hier sehr viele
ja.
Antworten.
Ja, genau. Ja, also die Frage des Displacement, genau, also das ist nicht gleich so bewusst gedacht worden. Also was was selbst die Fotografie oder die fotografische Praxis so helfen kann. Also damit man sich nochmal neu sortiert, also und sich angekommen fühlt. Aber wenn man so über diese Breite von Privatfotografien und öffentlichen Fotografien, wenn man die zusammenbringt, was wir hier eben machen, bekommt man einen neuen Blick.
Absolut.
Ja. Und also deswegen würde ich sagen, ja, also das das ist eben zentral.
Ja, okay. Das darauf wollte ich hinaus. Das ist eigentlich die zentrale Idee, die man in dieser Ausstellung finden kann, ohne, also man muss diesen Satz vorher nicht mal gelesen haben, um das irgendwie zu finden, wie, was das für ein Weg ist, den man geht, wenn man von A nach B reist, um eigentlich nur ein paar Jahre zu arbeiten und dann doch ankommt und was das alles mit sich bringt. Und hier in Form von sehr schönen privaten Fotografien. Also zum Abschluss, schaut euch das an. Ja. Wirklich. Es ist, ich kann das nur empfehlen. Ich habe das sehr gerne angeguckt und da kann man sehr viel Zeit verbringen. Falls du dich nicht mehr äußern möchtest zu irgendwas oder nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich mich jetzt bei dir bedanken. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, Ela.
Dankeschön. Ja.